Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde vor den Endgeräten. Hier ist wieder euer Futsal-Economist Daniel Weimer und auf der anderen Seite unser Sebastian Rauch. Hallo Sebastian.
Ah, geil. Ja, hallo Daniel und hallo alle da draußen. Daniel, wie geht's dir? Wie geht's dir heute?
Ja, gut. Sind ja auch schöne Wetterwochen gewesen und aber so ein bisschen bin ich ja schon auf Futsalentzug. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ja, diese endende Saison, das macht schon was mit einem.
Ja, also es ist langsam läuft's aus. So, man merkt, man sieht den Boden im Glas. Kennst du das? beim Pudding, wenn du Pudding isst und dann siehst du schon den Boden.
Und dann will ich meistens noch eins mehr essen.
Genau, und es wäre schon geil,
ja auch so.
Jetzt noch irgendwie noch so ein Special Event zu haben, jetzt vielleicht nochmal irgendwie so, ne? Wäre schon geil gerade, ja. Mir geht's ähnlich, aber mir geht's sonst sehr gut. Ich habe heute im Billard gewonnen, gerade eben, bevor wir uns hier getroffen haben zum Aufnehmen, gegen meinen Schwager. Und deswegen bin ich optimistisch, dass ich jetzt hier mit dir sehr, sehr schön über Futsal rede. Erzähl mal weiter.
So, ich habe mir heute eine etwas Besonderes vorgenommen für den Podcast, denn beim Eigenkonsum unserer eigenen Folgen ist mir aufgefallen, dass ich ganz oft mache, dann manchmal so komisch schmatze, so ganz komisch und das natürlich auch viel zu schnell rede. Deshalb heute will ich mich und möchte ich mich auf diese drei Sachen konzentrieren.
Okay, wollen wir also versuchen, langsam zu sprechen?
Sebastian, du redest immer schon langsam. Du könntest schneller reden, dann würden wir unsere Folgen auch in 30 Minuten schaffen. Nein.
Also. Daniel, ist doch schön, also das ist doch auch menschlich. Das heißt, du versuchst dich natürlich auch irgendwie, wir versuchen uns mal anzupassen, ne? Und auch Bedürfnissen zu entsprechen. Aber ich glaube, was uns beide auch ausmacht, ist, dass wir einfach auch zum größten Teil wirklich so sind, wie wir sind und auch die Macken mit reinnehmen hier. Und wenn du halt schnell redest, ich verstehe dich und ich glaube, viele da draußen und die Mehrheit da draußen versteht dich auch.
Du bist meine Benchmark.
Du, ja, genau, so ungefähr. Ja, aber ja, probier es. Also ist ja auch immer eine neue Erfahrung, die man da macht. Ne? Also kannst ja mal versuchen, langsamer zu sprechen.
Ich müsste eigentlich jetzt eine Software noch installieren und coden, die dann entsprechend bei Ass und Schmatzern und bei zu schnellen Äußerungen so ein Alarmsignal gibt. Das wird auch
genau.
Super.
Genau.
Wie so eine Futsalhupe. In der Halle.
Mir ist letztens aufgefallen, ne, am iPhone-Update, ja, technisch. Ich bin ja so schon ein bisschen technikaffin, ne, also auch vielleicht nicht in Sachen Videospiele, wie wir letzte Woche rausgefunden haben. Aber beim Update meines iPhones und damit verbunden der entsprechenden Navigations-App, ne, ist mir aufgefallen, dass jetzt dort auch die Geschwindigkeiten angezeigt werden. Das ist mir auch ganz angefangen. Also vielleicht brauchst du ein Geschwindigkeitsmesser deiner Geschwindigkeit und dann kriegst du immer so ein kleines Zeichen oben links, bitte hier nur 50.
Ne? Sehr gut.
Km/h, ja. In der Geschwindigkeit.
So als Techie mag ich ja solche Gadgets.
Ja, dachte ich mir. Deswegen, vielleicht brauchen wir so ein Sprachnavigationssystem für dich, das
Oh.
nicht die Richtung vorgibt, weil die kennen wir ja nie. Also mehr oder weniger. Aber so ein bisschen das Tempo anpasst. GPS gesteuert deine Sprache.
Ich werde es heute erst einmal mit den einfachsten Mitteln versuchen und mich selbst disziplinieren. Und dann suche ich mir technische Lösungen.
Genau, du versuchst erst menschlich. Das ist doch in
Richtig.
Ordnung.
Und
Schön.
damit lass bei menschlich doch zu unseren Futsal-News übergehen. Ich habe hier wirklich wieder einige auf der Liste. Wir haben
Ja.
heute ja auch etwas mehr Zeit, da wir ja nur zwei Spiele zu besprechen haben.
Ja.
Also können wir uns da ja reinhängen. Willst du, starte du mal mit einer
Mit einer
Rauch-News.
Futsal-News? Mit einer Rauch-News? Auch nicht schlecht. Du nennst es Rauch-News. Was gibt's denn Neues? Oh, Daniel, können wir das schon sagen? Darf ich heute mit der dicken News starten, dass wir das Finale der deutschen Futsal-Meisterschaft? Das können wir direkt zum Anfang, vielleicht hört man uns nach 10 Minuten nicht mehr, deswegen sagen wir es jetzt, damit wir schnell Werbung machen. Aber das Finale der deutschen Futsalmeisterschaft zwischen dem SFC, also Stuttgarter FC, und Hot 05, Hohenstein-Ernsthal Futsal, wird ja interessanterweise bei Sky Sports News HD und bei Twitch live gestreamt oder gezeigt. Kannst du mir jetzt einfach mal aus dem Bauch heraus erzählen, was du daran cool findest, aber auch was du vielleicht nicht so cool daran findest? Erzähl doch mal.
Auf der einen Seite der nächste Schritt. Variation, also etwas anderes. Wir hatten die Streams, an die haben wir uns nun gewöhnt. Und nun mit Sky Sport News. Ich bin leider im Sky-Universum überhaupt nicht drin. Ich kann also nicht einschätzen, wie groß die Reichweite ist und was das genau bedeutet. Twitch, okay, nice to have, check. Ja, das ist wie YouTube und das sehe ich jetzt nicht so als den riesigen Schritt. Andere Plattform, selbes Produkt. Sky News Sport ist halt aus meiner Sicht sehr interessant, weil andere Zielgruppe eventuell und es ist ein Signal für den nächsten Schritt. Aber ich bin dann eben auch nicht so in diesem Sky-Universum. Bist du denn da drin?
Ja, ich habe Sky als Online-Format. Also ich weiß gar nicht, wie das jetzt nochmal heißt. Ich habe so lange nicht reingeschaut, muss ich ehrlich sagen. Aber ich frage mich gerade, ob der Sender Sky Sport News HD tatsächlich Free TV ist. Ich glaube, im Abo ich sag mal, der Online-Geschichte, glaube ich, ist der frei empfangbar. Aber ich glaube, im TV, also wenn ich den nicht über einen Laptop schaue, also deswegen, der Stream ist frei empfangbar über das Abo, wenn ich das Abo habe, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher, deswegen, ist ja auch eine fresche News.
Ich habe hier
Aber.
parallel gegoogelt. Sky, und da kommt direkt die News. Vielleicht hast du die auch heute gesehen. Sky Sport News HD im Free TV. Ist das diese News?
Ja,
Aber seit dem 1.
aber.
September, Dezember
Genau.
2016.
Ja, aber seit letztem Jahr ist Sky Sport News HD nicht mehr frei empfangbar im deutschen Fernsehen, also
Ah.
im TV, sondern nur über diese Online-App. Ich weiß nicht mehr, ach Gott, das ist ja Sky Online, ich weiß, Sky-App, die Sky-App habe ich, das ist das Ding. Weil mein Vater, ich kann es mal so sagen, mein Vater hat die TV-Version mit den damaligen Receiver und so weiter. Heute ist das auch ein Internet-Receiver, wo du das am Fernsehen schaust. Ne, auf dem Fernseher, aber auf dem Laptop brauchst du die App und über diese App kannst du dann, ich glaube, vier Geräte anschließen und kannst Sky online schauen sozusagen. Und da ist das, glaube ich, verfügbar, aber im Fernsehen ist es nicht verfügbar. Also nicht für die, die vielleicht das Bundesliga-Abo dann über den Fernseher schauen, weil die Sky-App ist nicht übertragbar auf dem Fernseher. Da ist so ein Block drin, so ein Blocker drin, so eine Firewall. Die, ne, sind ja
Ich gehe
mittlerweile so
gerade das
intelligent.
Programm durch. Also in den letzten Wochen wurde viel Formel 1 dort gezeigt, aber auch Eishockey, NHL. Und wenn dann jetzt hier Futsal mit reinfällt, ist das für mich ein guter Gewinn für den Sport.
Ja, genau, also für die Abo-Besitzer von Sky ist halt jetzt kein Free TV mehr, ne? Das musst du halt wissen. Und was heißt das jetzt? Bei Twitch ist es noch free. Also du musst da schon einen Account haben, aber der ist kostenlos. Das heißt, die jüngere Zielgruppe bei Twitch kann sich das also frei anschauen. Aber ich sag mal, unsere, ich sag mal, die Erwachsenengeneration ab, ich sag mal, Ü30, so, um es mal so zu sagen, die benötigen jetzt ein Abo von Sky Sport News, weil sie es auf Free-TV-Basis nicht empfangen können. Das habe ich nämlich jetzt gerade herausgesucht.
Aber ich finde das hier gar nicht.
Doch, ich schau mal bei Yahoo, habe ich gerade gesucht.
Okay.
Da gibt es einen Artikel vom 20. Juli 2021. Sky Sport News nicht mehr im Free-TV empfangbar.
Nein, über Futsal, dass da Futsal kommt.
Ach so.
Ich habe hier so eine Art Programm. Weil es da noch.
Ja, also das ist ja, ist das nicht eine öffentliche TV, DFB-News gewesen, dass das jetzt kommt?
Ja.
Deswegen, also von
daher. Vielleicht recht spontan.
Es kommt sehr spontan und überraschend, deswegen ist das ja auch eine geile News eigentlich, um da mal kurz zu sprechen. Also, ja, aber was wäre es denn so, also ich gucke jetzt auch gerade mal nochmal bei DFB auf die Futsal-Seite bei Instagram und da steht tatsächlich live auf Sky Sports, News HD und Twitch. Und deswegen erstmals live auf Sky
Sports. Auf der DFB.de-Seite sehe ich gerade, steht das auch
nochmal. Ja, offiziell, genau, deswegen, sonst hätte ich die News auch nicht so rausgemacht. Aber was ist das jetzt für, ist das ein Vorteil oder ein Nachteil, dass es halt jetzt in dieses Genre Pay-TV geht, ne? Das ist halt die Frage. Nur für bestimmte Zielgruppen Twitch?
Also ja, aber bis ins Free-TV, Sebastian, das ist schon noch sehr weit. Das sind ja immer Opportunitätskosten. Wenn du Futsal zeigst, dann musst du anderes Programm absagen. Und wenn ich mir jetzt die Timeline so anschaue, bei Sky News Sport, da ist schon noch viel Platz dafür.
Ja, aber davor war ja DFB-TV kostenlos. Weißt du? Du kannst ja nur einen anklicken. Es war ja trotzdem free. So. Und jetzt hast du es nicht mehr free. Du hast es nicht im Free-TV.
Auf Twitch?
Ja, aber Twitch ist halt eine bestimmte Zielgruppe, weißt du? Die U30, würde ich sagen, sind bei Twitch unterwegs. Ne? Und Twitch ist auch nochmal ein ganz anderes Konzept, glaube ich. Ich glaube, da kommentieren die ja das kommentierte Spiel. Also da ist jemand, der im Mittelpunkt steht.
Leider bin ich ja, wie schon im letzten Podcast angekündigt, auf dem Kindergeburtstag meiner Tochter, auf dem Pferdehof. Also ich bin ganz raus. Uns hat auch ja Miro angeboten, dass wir doch kommen sollen, uns einzuladen. Oder hat uns eingeladen, aber vielen Dank dafür nach Stuttgart. Aber leider bin
ich wusste ich noch gar nichts von. Wurden wir beide eingeladen?
Ich habe das an uns jetzt aufgefasst.
Hast du das eigentlich weitergeleitet? Ich kann mich gar nicht erinnern.
Ja, siehst du, Sebastian?
Wolltest du heute mich überraschen? Wolltest du sagen, hey, wir hätten am Sonntag nach Stuttgart fahren können? Ja.
Aber du kannst gerne, ich lade dich hiermit gerne zum Pferdehof ein. Gibt auch Kuchen.
Ja, so. Ja, ich könnte mein iPad oder meinen Laptop mitnehmen und wir könnten dann bei Sky Sport News mit der App, die ich habe, den Abo das angucken. Ne? Immerhin, kriegen wir hin. Also online können wir es anschauen.
Aber fassen wir zusammen, super Sache, könnte problematisch werden für die treuen Futsal-Fans, die eben nicht den Zugang haben zu den Medien oder nicht haben wollen. Mhm. Könnte also eine Einschränkung sein. Ist ein Testdurchlauf. Schauen wir mal, wie das ankommt. Ich finde, der Futsal hat Aufmerksamkeit schon nötig, außerhalb der Community, die schon Futsal konsumiert. Wir müssen wachsen, wir sind aktuell im Schrumpfungsprozess. Von daher wichtiger für den Futsal, dass es so ist.
Ja, gut. Das war so meine erste News, die ich dir geben wollte. Mach doch mal weiter. Ich habe keine Liste, aber ja, ich habe welche im Hinterkopf.
Ich habe noch News aus Portugal. Dort interessantes Meisterkonzept. Dort spielt man die Hauptrunde der Liga bis Ende April. Jetzt war dann der Pokal zwischengeschoben in einigen Tagen, sehr kurz hintereinander. Und dort hat nämlich wieder Sporting, hat jetzt den Pokal gewonnen, 4-3 gegen Benfica, also das alte Duell auch dort im Finale. Und jetzt beginnt dann anschließend die Playoff-Meisterschaft im Viertelfinale nach dem Pokal. Finde ich auch einen interessanten Ansatz, die Saison so zu strukturieren. Und überragend, auch wenn verloren Benfica, war wieder André Sousa im Tor. Also die Highlight-Szene, die ich gesehen habe, unglaubliche Paraden. Das hatten wir ja schon in der Champions League mit André Sousa. Super Torwart. Leider schon älter, den werden wir also nicht mehr so lange sehen. hat mir wieder überragend gefallen.
Ja, mir auch. Also kann ich nur bestätigen. Ich finde dieses Modell eigentlich ganz geil, auch den Pokal nochmal vor die heiße Phase jetzt in der Liga zu setzen, also in der Playoff-Liga-Geschichte. Und das ist vielleicht auch, dass du so zwei Höhepunkte mit einem gewissen Abstand hast, also die Spannung aufrechterhältst, nach dem Pokalsieg wirklich jetzt auch nochmal so noch mal einen Spannungsbogen hast, weißt du? Ich glaube, das ist das, was uns ja jetzt gerade so, was du am Anfang sagtest, das würdest du jetzt gerade auch für den deutschen Futsal nochmal wünschen, aber ein deutscher Futsal-Pokal ist natürlich auch eine Geschichte, ich glaube, das ist noch nicht so sinnstiftend und zielführend. Oder wie siehst du das? Ein deutscher Futsal-Pokal, ein bundesweiter Pokal.
Schwer. Wir haben viel weniger Teams in der Liga, ja. Bloß weniger finanziell stabil, ein viel größeres Land. Portugal ist ja flächenmäßig viel kleiner. Das wäre also, weiß nicht, von der Fläche wie NRW, vielleicht noch mit Rheinland-Pfalz zusammen, ich weiß es nicht. Das heißt, dort ist es eher eine Regionalliga von den Entfernungen. Ja, und das kann man ja auch nochmal sehen. Also, ja. Aber schön, dass es eben alternative Modelle gibt, eben weg vom Fußball, ja, immer wieder weg von dem, was man im DFB, in den Landesverbänden immer versucht, dem Futsal aufzustülpen. Das sind ja die bekannten Fußballmodelle. Und hier wieder, es geht anders im Futsal.
Ja, aber schau dir das an. Ich würde mir jetzt sagen, die aktuell drei größten Futsal-Nationen der Welt, das sind Portugal, Spanien und Brasilien. Allesamt haben ihre eigene, ich sag mal auch Struktur in Wettbewerbsebenen gefunden. In Brasilien hast du zwei Meisterschaften, wenn man so will, ne? Also da gibt es ja dieses Doppelsystem, dass du erst, ich glaube, die Winter- und dann die Sommermeisterschaft spielst sozusagen. Das einerseits, in Portugal hast du jetzt hier diesen Effekt oder diesen Aspekt mit diesem, ich sag mal, zwischengeschobenen Pokal, der auch wieder da nochmal so ein kleines Highlight ist, der auch wirklich abgefeiert wird. Und Spanien sowieso, die auch das mit den Playoffs grundsätzlich in Europa einfach auch gebrandmarkt haben. Oder wie sagt man das eigentlich? Also einfach gut entwickelt haben grundsätzlich. Also du hast diese drei Nationen, die auch nicht nur die Strukturen selbstständig gestalten für den Futsal, sondern auch dadurch merkst du, weltweit die führenden Nationen sind. Spanien mit Barcelona jetzt aktuell davor, die portugiesische Epoche, während immer noch hier, wir sprechen immer noch vom Weltmeister und das ist natürlich enorm, ne? Also was da jetzt einfach
übrigens kommt. Portugal hat 93.000 Quadratkilometer, Bayern hat 70.000, also man kann es sich so wie Bayern plus Thüringen vorstellen.
Ja, oder plus Rheinland-Pfalz oder was auch immer. Ja. Ne? So etwas kleinere. Nicht das Saarland. Das Saarland wäre noch zu klein. Oder Berlin oder Hamburg oder Bremen. Ne? So mit ein bisschen Geografie reinzukriegen. So, Bundesland.
So, jetzt bei dir. News, nächste.
Oh, News. Ah ja, weißt du, ich finde ja diese Woche, die steht ja so ein bisschen im Vorzeichen auf das Finale. Auf das Finale der deutschen Futsalmeisterschaft. In der Hinsicht haben mich natürlich auch bestimmte Sachen interessiert, was geben die Mannschaften preis, so auch, was mich durchaus interessiert hat, was für Kommentare kommen denn aus den Richtungen? Gibt es so ein bisschen vielleicht auch, ich sag mal jetzt so ein bisschen kleinen Krieg davor, ne? So, was heißt Krieg? Das kannst du in dieser Zeit natürlich schwer dieses Wort Krieg nutzen, aber ich meine, du weißt schon, dieses Geplänkel, dieses Hin und Her, vielleicht mal einen Spruch machen oder sowas. Und dann kam auch, ich glaube, bei DFB Futsal auf Instagram kam von beiden Mannschaften ein Statement zum Finale. Und ich möchte dir mal beide Statements vorlesen, einmal vom SFC und einmal von HOT. Das vom SFC, das kommt von Vujkan Vukmirovic, ne? Also die ganzen Vitches finden wir beim SFC. Aber der sagte, Erster zu werden ist das Ziel eines jeden Sportlers. In der regulären Saison ist uns das bereits gelungen, was wir jetzt mit einem Sieg im Endspiel krönen und uns in die Geschichtsbücher der Futsal-Bundesliga eintragen wollen. Einfach nur den Charakter, ne? Erster zu werden ist das Ziel eines jeden Sportlers. Diesen Charakter einfach mal aufsaugen, diesen Habitus, ne? Ohne dass ich das Fremdwort jetzt hier so zu stark platzieren will. Auf der anderen Seite sagt Salak, also es war Trainerstimme, ne? Wahrscheinlich. Salak, Trainer von HOT. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir uns für das Finale qualifiziert haben. Unser Team hat sich im Saisonverlauf bis hin zur Meisterrunde insgesamt sehr positiv entwickelt. Erkennst du Unterschiede in den Aussagen? Was würdest du jetzt rein interpretieren? Also SFC, ne, und HOT. Wer positioniert sich wie? Bitteschön.
Hot aus meiner Sicht sieht da den Weg als das Ziel. Entwicklung, wie hat man auf dem Weg zum Finale performt, sodass das Finale an sich nicht irrelevant wird, aber man hat sowieso gewonnen. Also weil man hat sich qualifiziert, man hat sich entwickelt. Der Gewinn für die Saison ist also schon sicher. Das ist eher so das i-Tüpfelchen. Beim SFC hört es sich für mich so an, als ob ohne den Sieg nichts erreicht wurde. Und das wäre natürlich schade, wenn man die Sichtweise hat. Glaube ich nicht, dass der Trainer das in dieser Tiefe hat, die Sicht. Aber natürlich verleiten einen diese Aussagen in diese Richtung, für mich jedenfalls.
Ja, also ich erkenne in der Rückmeldung vom Stuttgarter FC einen starken Ehrgeiz. Ehrgeiz. Ehrgeiz ist für mich ein wichtiger psychologischer und auch sportpsychologischer Begriff, ehrlicherweise. Aber auch übrigens, Oscar Wilde sagte einmal, Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers. Denn wenn du nicht gewinnst, ist das ein Versagen für dich. Das heißt, so wie du es jetzt auch interpretiert hast, als hätte man nichts erreicht. Auch der zweite Platz zählt nicht. Das ist dieses Ehrgeizige, dieses wirklich auch das am Ende aus Ehrgeiz entstehend auch nicht selten Rücksichtslosigkeit. Und diese Ellenbogen, die man hat, diese Stärke zeigen, dass Stärke nur aus Gewinn und Sieg entsteht. Und das stelle ich jetzt den Hohensteinern, das ist auch hier ein bisschen Mediengeplänkel, ne? Machen wir auch gerne mit. Hier wird auf Entwicklung gesetzt, wie du schon gesagt hast. Hier wird gesagt, okay, wir sind glücklich und stolz, wir sind stolz, Teil dieses Finales zu sein, weil man merkt, man hat sich einfach gut entwickelt. Und die Saison bereitet einen auch dadurch mit Stolz, dass man Teil des Finals ist. Und bei Salak ist es natürlich so, ist ein Trainer, der die gesamte Saison und auch schon Jahre zuvor jetzt mit Hohenstein sich entwickelt. Während der Trainer vom SFC jetzt in den Playoffs erst dazugekommen ist. Da wurde ja Trainerstuhl gewechselt. Das heißt, hier wurde jemand für den Erfolg geholt. Ja, das ist das Entscheidende. Und das interpretiere ich hier rein. Es ist, sage ich ganz deutlich, es ist eine Interpretation, die mir aus diesen Sätzen herkommt. Der Ehrgeiz versus Stolz vielleicht auch. Und das sind Unterschiede, ganz feine Unterschiede.
Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Unterschied, diese Gegensätze zu sehen.
Und ja, man wird sehen. Also ich habe ja auch schon davon gesprochen im Halbfinale, so dass ich teilweise diese Unsportlichkeit vom Stuttgarter FC, ohne dass ich jetzt damit den Verein, sondern ich meine ein paar Spieler, das fand ich nicht okay. Ne? Aber vielleicht ist das dieser Ehrgeiz dahinter, dass man wirklich dann leider fahrlässig in Kauf nimmt, fahrlässig, anderen zu schädigen. Das ist dieser Ehrgeiz, dass nur der erste Platz zählt. Ist pädagogisch eigentlich, würde ich hier den Michael Salak eher positiv wahrnehmen, ohne dass ich jetzt hier schon irgendwie vorweg.
Gut, kann ja auch an der Funktion liegen. Der Trainer vom SFC ist ja erst seit einigen Wochen im Amt, kommt eben auch direkt jetzt aus einem anderen Verband. Also ich bin gespannt, wie die beiden auf der Platte das umsetzen. Da kommen wir gleich nochmal vielleicht am Ende drauf.
Ja,
und genau, wie die beiden das performen. Ist mir gerade noch hier in meiner Liste aufgefallen, weil wir gerade bei der medialen Präsenz waren, ist mir noch aufgefallen, dass der DFB einen schönen Trailer hatte diese Woche, die Meisterwochen. Und dort ging es natürlich vorrangig um den Fußball, um den Amateurfußball. Aber tatsächlich hat man auch Futsal mit aufgeführt in der Halle und E-Sports. Leider kein Beachsoccer. Das hat mir jetzt für die Kollegin des Beachsoccer leid getan. Die sind nämlich dort nicht vorgekommen. Aber für den Futsal super, dass der DFB auch bei so einem medialen Trailer an unsere Hallensportart gedacht hat. Fand ich ein gutes Signal.
Insgesamt ja. Ich kann dir noch eins sagen, es hat nicht nur Beachsoccer, glaube ich, gefehlt, es hat auch der Frauenfußball gefehlt. Auch da. Also, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, ob das jetzt ist. Ich will nicht, dass wir auch kein Urteil geben, aber es hat halt gefehlt. Vielleicht gibt es dann nochmal Sonderstellungen oder sonst was, weiß ich nicht. Ist mir nur aufgefallen. Weil, als ich das gesehen habe, dachte ich sofort, okay, jetzt sind da, der Futsal ist drin, finde ich cool. Aber, und ich finde auch die Idee mit dem Mai, ne, dem Mai als Meisterwoche, weil der Monat halt hier auch reingeschrieben wurde in das Wort. Dieses Wortspiel finde ich halt auch ganz interessant. ja, ich weiß nicht, ist der Frauenfußball erst im Juni zu Ende? Ich weiß es nicht. Das wäre jetzt spannend, aber der fehlte dort drin. Gut, aber trotzdem cooler Trailer. Futsal war drin. Hat mir gefallen. Auf jeden Fall. Ja. Genau. Soll ich weitermachen mit News?
Ja, dann bist du wieder dran.
Ach, da darf ich wieder. Ach, Daniel.
Du vielen darfst.
Ich darf. News. Wenn wir gerade beim Frauenfußball waren, können wir ja zum Frauenfußball nochmal gehen. Ich kann ja einmal kurz nochmal die News aus, eine schöne News aus dem Regionalliga-Kontext der Frauen, und zwar aus der Regionalliga West. Da gab es nämlich ja, die erste Niederlage aller Zeiten der UFC Münster Damen. Und zwar hat man verloren gegen die Futsal Panthers Köln, und zwar 2-5 im Heimspiel. Damit ist der UFC-Meister immer noch Meister, UFC Münster immer noch Meister, also sind immer noch die Meisterinnen und damit auch Teil der Meisterwochen. Ne? Aber die Futsal Panthers Köln haben etwas geschafft, was zuvor noch nie jemand in dem Bestehen der bisherigen Frauenfutsal-Geschichte in Deutschland geschafft hat. Und zwar haben sie den UFC Münster besiegt. Ne? Das zum einen. Spannend fand ich aber auch, dass der UFC eigentlich am Freitagabend ein Spiel in Düsseldorf hätte haben sollen, um 17.30 Uhr. Aber irgendwie kam da was dazwischen. Da kannst du sicherlich noch was dazu sagen.
Hallenprobleme,
genau. Deswegen aber auch 17.30 Uhr.
Ich sag nur UFC, also die Ultimate Fighter, denn die waren im Castello einen Tag später. Und in den Fällen kann auch die D-Live, also der Betreiber des Castellos, die Wochentermine belegen. Genau, und das war der Grund, aber das kam alles super kurzfristig. Ja, das war das Problem.
Dachte man sich beim UFC so, wir wollen uns jetzt mal ganz kurzfristig kloppen und machen das am Freitagabend. So.
Das Event war am Samstag, es ging dann um den Aufbau.
Aufbau, okay.
Ja, da war eben das Problem und waren einige in der Halle da für das UFC-Event, war auch ein Livestreaming.
Ja. Oh, cool.
War ganz cool. Christina hatte sich auch gemeldet und hat uns über Instagram informiert, über den Sieg der Panthers, die also auch anscheinend ganz stolz darauf sind. Da Gruß an Christina, danke für den Hinweis auch nochmal. Das kam dann danach aber auch aus mehreren anderen Kanälen nochmal, die News. Ja. Denn, ja, das war einmalig.
Ich hatte noch kurz mit Fabian gesprochen, Trainer von Münster. Der war aber Samstag, der war gar nicht da, der war gar nicht vor Ort. Aber er meinte, man wäre mit einer sehr jungen Truppe angetreten gegen die Kölner. Und er würde sich aber auch, na gut, als Meister kannst du natürlich jetzt leicht reden, ne? War ja schon Meister im Voraus. Als würde sich aber freuen, dass vielleicht jetzt die Liga dadurch spannender wird. Weil ich glaube, Fabian ist auch so ein kompetitiver Typ, der braucht auch Dinge, an denen er wachsen kann. Und damit verbunden auch Gegner, die ihn herausfordern, um neue Ideen zu entwickeln. Und das zeichnet eigentlich auch einen super Trainer aus meiner Sicht. Deswegen finde ich da Fabian auch ganz, ganz interessant, auch für als Futsal-Fachmann, auch wie er damit umgeht. Aber gut, ist auch leicht zu sagen, wenn ich jetzt Meister bin zum zigsten Mal und dann verliere ich halt mal ein Spiel, ist irgendwann fällig. Ne? Aber Gratulation an die Futsal Panthers Köln. Es sind noch ein paar Münsteraner Spielerinnen, also ehemalige Münsteraner Spielerinnen dort. Das heißt, da entwickelt sich auch was und ja, ist eigentlich ganz cool. Kann also in Zukunft vielleicht dort für mehr Spannung sorgen im Westen der Frauen. Ja, schön. Und eine Sache noch. Ich habe eine kleine Frage. Die Torschützin vom UFC Münster zum 1-4 war Frieda Kemper. Sag mal, weißt du, ob das die Frau oder Schwester von Wendelin Kemper ist? Kann uns da jemand
keine Ahnung von dem UFC dann? Wäre spannend. Ja, bitte mal News. Das wäre natürlich.
Ja, bitte? Das würde mich interessant, interessieren.
Ja.
In dieser Hinsicht liebe Grüße an Wendelino, der aktuell nicht im Geschehen. Aber laut unserer Theorie kommt er irgendwann wieder. Er wird ein Teil der,
alle kommen wieder.
Der zweiten Welle sein. Genau. Und dann machen wir alle gemeinsam einen Club und räumen den deutschen Fußball mal auf. Mhm. Genau.
Dann gab es den Bayern Cup. Futsal 1860 München schlägt eindeutig 13-3 Futsal Allgäu. Und wir erinnern uns, Futsal Allgäu hat ja auch mal zwei Nationalspieler. Jetzt nicht mehr, aber da ein interessant hohes Ergebnis für 1860, die mit Sicherheit ja auch in die Regionalliga Süd gerne möchten. Und vom Namen her wäre das natürlich auch nochmal schön für den Süden. Ja. Dann, ja, da, okay, war alles. Reine News, ne? War reine News. Und ja, reine News. Somit gut. Ja. Es gab auch noch, fand ich auch schön, ein Testspiel von Futsal Hamburg gegen den FC Mecklenburg-Schwerin. Und das finde ich natürlich schön, mal an Vereine ranzugehen, Regionen, die eben Futsal schwach sind.
Ja.
Oder keinen Futsal haben. Ich kann auch eigentlich jedem Futsal-Team empfehlen, in der Vorbereitung, oder ich wünsche es mir, dass man vielleicht die Hälfte der Vorbereitungsspiele gegen Futsal-Teams bestreitet und die andere Hälfte gegen Nicht-Futsal-Teams. Einfach um den Futsal, das können wir Vereine machen. Wir schimpfen immer über den DFB, nicht immer, aber man schimpft einfacher über den DFB und die Landesverbände, dass man nichts für das Futsalwachstum tut. Aber das ist eine einfache Maßnahme, die Futsalvereine aus meiner Sicht selber unternehmen können, um das Futsalgehen weiterzugeben. Das sind Testspiele gegen Fußballmannschaften, die in die Halle holen, gerade im Sommer, wenn dort auch der Fußball noch nicht rollt. Das sind wirklich schöne Momente, wo auch die Teams aus meiner Erfahrung dann eben auch schöne Erinnerungen dann an den Futsalsport haben, also eine emotional positive Erfahrung haben, als dann im Winter aus Zwang in der Halle, sondern freiwillig aus Spaß. Und bitte da draußen an die Vereine, nicht immer so engstirnig sehen, dass nur Spiele gegen Futsalteams dem Sport helfen. Das ist eine andere Sichtweise.
Ja. Das ist aber auch eigentlich mega cool, wenn man wirklich auch gegen Fußballmannschaften antritt, um diesen Sport einfach auch, also da auch aktiv in Kontakt zu treten, Synergien zu schaffen, Vernetzung zu schaffen und halt das ist eine Multiplikation des Futsals, dann wirklich auch jemand ins Feld reinnimmt, also wirklich auch einzuladen zu so einem Spiel, um einfach ein bisschen zu zocken, ne? Einfach die Regeln ein bisschen abändern und dann zeigen, hey, vielleicht gefallen dir die Regeln, so, ne? Ja. Und finde ich eigentlich ganz cool. Es wäre mal eine Idee, weil wer kommt denn schon da drauf, ne? So Fußballteams großartig dann einzuladen mal zu sowas. Ich glaube, das ist, man reicht dem Fußball damit die Hand.
Genau, das sind so die kleinen Verbindungen. Dann gab es ein Testspiel nochmal des FC Regensburg, also Futsal, gegen die U17, Futsalstützpunkt Regensburg. Man hat 5-2 gewonnen. Auch schön zu sehen, dass dort die U17 anscheinend sich schon formiert in Regensburg und man auch dort Spiele bestreitet. Das ist wirklich schön, die jungen Kicker auf dem Foto zu sehen, die sich da mit dem Futsalball und mit strahlenden Gesichtern zeigen. Das tut gut, diese Entwicklung jetzt in den harten Zeiten zu sehen.
Ja, ist das schön. Also wir sind glücklich über alles, was sich Positives auftut. Weil wir hoffen einfach, dass wir jetzt stabil bleiben im Futsal und am Ende des Tages dann auf dieser Basis wieder weiterentwickeln können. Ne? Wir haben durch Corona ein bisschen an Masse verloren und da wollen wir jetzt auf jeden Fall, wir wollen nicht nur überleben, wir wollen wieder leben im Futsal. So, um es mal metaphorisch zu reinzubringen.
Dann gab es im Niederrhein-Pokal, der läuft, eigentlich hätte auch unsere zweite Mannschaft spielen sollen, aber unser Gegner ist nicht angetreten. Dort gab es einige Spiele. PCF Mülheim 2 schlägt PCF Mülheim 1. Auch sehr skurril. Dort gibt es einen neuen Trainer beim PCF aus Moers rüber gewechselt und ja, anscheinend war die Verteilung noch nicht so ganz optimal. Ja, ist okay. Ja. Jetzt hat halt der PCF 2 gewonnen im Pokal. Skurril. Und dann gab es auch noch einen Spielabbruch von Matek Moers, relativ neu, haben unten die Landesliga komplett kaputt geschossen, immer nur zu 6 oder so 5 angetreten. Und nun aber gegen Kleve, das erste Mal gab es Widerstand. Nachdem man schon deutlich geführt hatte, hat dann Kleve aufgeholt und dann Spielabbruch. Ich weiß noch nicht, was passiert ist. Ich höre mich ein bisschen um.
Waren das die Straßen?
Ja, genau. Ja, das waren die Straßenkicker. Also, keine Ahnung, wer von beiden da jetzt zum Spielabbruch, was genau passiert ist, kann natürlich auch eine Verletzung sein. Ja, die vielleicht zu sowas führt. Es muss also nichts Schlimmes sein. Das war nur ein sehr skurriler Spielverlauf auf jeden Fall.
Ich kann dir sagen, wir hatten mal, ich habe ja noch meine alten Anekdoten vom Straßenfußball-Cup, Street-Soccer-Cups. In Dortmund, kann ich mich erinnern, da wurden wir, boah, da haben sie den Käfig auseinandergenommen, die haben den hin und her geschoben und wir haben drin gespielt. Also der hat sich bewegt, weil die Leute von draußen aggro waren. Also die wollten uns verlieren sehen, würde ich mal sagen. Und die haben den Käfig tatsächlich hin und her geschoben. Es war krank und da musste Polizei kommen und alles, damit wir überhaupt da lebendig rauskamen. Die vom Real Straßenfußballcup, die Organisatoren waren mega überfordert, weil wir in Dortmund davon, weiß ich nicht, ja, auf jeden Fall von Anwohnern dort aus der Ecke, die da herkommen. Und wir wurden auf jeden Fall ja, bedroht, muss ich sagen. Oh. Das war ganz spannend. Ja, das war spannend. Das war echt ein Erlebnis, was mir in Erinnerung bleibt. Wobei, ich kann sagen, es hat mir gar nicht so viel Furcht bereitet. Es war einfach nur, es war irgendwie im Fleckbär und der in sich ein bisschen verrückt gewesen, aber es war spannend, dass sich dieser scheiß Käfig bewegt. Aber es wurden keine Flaschen geworfen, immerhin. Ne? Also von daher war alles cool. Die konnten,
was für ein Gewinn. Auslassen.
So, egal, ich kann sogar drauf, wenn ich dann so Straßenfußball. Egal, Spielabbrüche. Damals gab es auch ein entsprechenden Abbruch des Turniers, kann ich sagen.
Zu Recht, ja.
Es war Finale, es war noch Finale, ich kann mich erinnern, es war ein Finale. Also hier, Ralle, unser Ralf Polkmann, mit dem ich damals mal, der hört uns vielleicht sogar zu, vielleicht, wenn nicht, der kann sich erinnern.
Ja.
Genau, der hat die Polizei gerufen.
So, spannend. Dann habe ich erstmal keine News an sich, aber ich hätte drei Themen. Was denkst du darüber an dich?
Was? Nochmal.
Ich hätte jetzt drei Themen an dich. Was denkst du darüber? So unter dem Motto, was denkst du darüber?
Ja.
Okay,
ja, können wir machen.
Also, erste Sache, was denkst du über Instagram- und YouTube-Seiten, die Futsal-Rotationen darstellen, entsprechend mit den Softwareprogrammen? Und dann bewegen sich diese Männchen da über den Bildschirm und dann sieht das alles ganz einfach aus. Rotationen, Ecken, Einkick, Standards. Mhm. Was denkst du darüber, wenn du das siehst?
Soll ich sagen?
Ja.
Ehrlich?
Ja.
Schrott. Schrott ist der erste Begriff, der mir einfällt. Ich kann es dir sagen, warum. Weil ich selbst Animationen gebastelt, also für meine Mannschaften immer gebastelt habe und immer auf die Details geachtet habe und die fehlen mir da. Es fehlen mir Auftaktbewegungen, Finters, also richtig auch die natürlichen Bewegungen, die so wichtig sind. Das zum Ersten, weil die sind immer sehr linear. Also sind immer sehr lineare und auch vom Timing her passen die ganzen Dinge eigentlich. Ich habe noch keine perfekte Animation gesehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Und wenn die nicht perfekt ist, sind die natürlich erstmal grundsätzlich vom Verständnis interessant. Problem ist auch, dass daraus, ich nenne es gerne ein technokratisches Denken entsteht, dass man das einfach so eins zu eins umsetzen kann, was dort auf dem Reißbrett, Animationsreißbrett dann passiert.
Ja, tatsächlich. Ähnliche Gedanken habe ich dazu auch. Einmal, was du gesagt hast, dass es nie komplett dargestellt ist und also viel zu simplistisch und ohne die ganzen Details funktionieren die gar nicht. Aber auch der Gegner verhält sich immer extrem dumm. Oder? Ja, also es funktioniert ja, nur, ja, wenn die gegnerische Defensive so richtig kapitale Fehler macht.
Ja. Und deswegen brauchst du diese Details wie eine Finter oder also wirklich diese richtigen, auch das richtige Timing, damit du überhaupt einen optimalen, über die Details entstehenden, also aus den individualtaktischen Aspekten, einen gruppentaktischen Optimalfall zu erzeugen. Und das ist schon sehr, also ich sag mal, wenn du mal eine grundsätzliche Taktik erklären willst, oder mal, ich finde das geil, solche Animationen für Eckbälle beispielsweise. Weil da kannst du noch einigermaßen eine statische Defensive versuchen darzustellen, die auch tatsächlich nicht selten statisch ist. Weil wenn der Gegner auf einmal nur auf den Ball guckt, hast du die statischste Defensive, die du dir vorstellen kannst. So, da funktioniert das. Aber ich sag mal, Spielaufbaugeschichten von hinten nach vorne. Boah, die schlimmsten Animationen sind die, Daniel, die ohne Gegner sind. Es ist am schlimmsten. Also, das ist, und richtig, am dümmsten.
So, richtig. Weil, ohne Gegner sieht das super aus. Oder könntest du auch einfach quer durch die Mitte spielen?
Ja, das ist total dämlich. Weil das ist das Ding. Also, es ist vielleicht einfach grundsätzlich, also, es ist ja pädagogisch gesagt und didaktisch jetzt auch von leicht zu schwer denken. Also, erstmal ohne Gegner denken, dann mit Gegner, dann mit dummen Gegner und dann immer komplizierter machen. Aber das ist halt das Ding, das auch das Problem an diesen Animationen, diese Optimalfälle, dass man sich halt im Futsal wie auf dem Reißbrett vorstellt, aber so funktioniert Futsal nicht. Das ist dieser Standard-Rotations-Futsal, der eben nicht auf höherem Niveau Wirkung erzeugt, außer wenn es Standardsituationen sind, weil da kommen Standards.
Genau.
Das ist eine Standardvoraussetzung mit Standardabstand, mit Standard-Eckball, was auch immer. Der Ball liegt da standardmäßig. Dann kann sie einen Standard machen.
Also wenn so. Ich zum Beispiel sowas gesehen oder Szenen gesehen habe, die ich interessant fand, Standards, Aufbau, Strukturen, dann war es eigentlich immer so, sich mit dem Team hinzustellen in die Trainingshalle und das durchzuspielen, die Schwachstellen erkennen, um zu modifizieren, um dann die Endversion sich selbst zu ermitteln, gerade bei Eckbällen oder Standards. Denn ohne Reflexion wirklich Katastrophe. Weil der Gegner, man merkt dann auch ganz schnell im Training, ja, also so bewegt sich da kein Gegner. Das heißt, diese Animation ist so nicht möglich. Oder sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, ist ja nicht, dass es nie passiert. Aber wenn ich eine Standardvariante auf diesem Animation zeige, die in 1 von 30 Fällen vorkommt, okay, gut, dann hat das einmal funktioniert in 30 Fällen. Ich brauche aber eher bei Standards und Ecken zum Beispiel etwas, was bei jeder dritten wenigstens zum Torschuss führt.
Ja, aber guck mal, das ist auch das Spannende. Bei Eckbällen und so weiter, da war ich irgendwann der Freund, weil ich selbst habe selbst Animationen gebaut für meine Teams und auch sehr detailliert. Also wirklich auch immer versucht, die Komplexität einzufangen mit den entsprechenden Bewegungen der einzelnen Spielern und so weiter und so fort. Sogar die Defensive hat sich entsprechend mitbewegt. Also nicht nur irgendwie statisch gestanden, sondern wirklich auch die Finters mitgemacht, damit man sieht, dass die Finter einen Aktionsvorsprung gibt, weil das ist der Gegner, den habe ich dann nach rechts geschickt, wenn die Finter erst nach rechts ging und dann nach links, sodass der dann wirklich auch dann getäuscht wurde. Das habe ich alles mit übernommen, aber ich kann nur sagen, es war so ein Aufwand, diese Animation zu basteln, das einerseits. Ich will es nicht ganz zerreißen, solche Animationen, weil ich sie auch selbst genutzt habe und auch sie selbst auch, ich muss aber auch sagen, ich habe die so detailliert gemacht, dass ich sie aus meiner Sicht, das ist dann meine persönliche Sicht, besser fand als alles, was ich bisher gesehen habe. Gut, ich könnte ja mal so eine Animation hochladen und dann könnt ihr euch überzeugen. Meine Spieler waren immer sehr glücklich darüber. Aber was ich sagen will, ist einfach, für Standardsituationen finde ich es sinnhaft, ja. Aber, und jetzt komme ich auf den Punkt, auf den ich wollte, sorry. Ich habe angefangen, irgendwann die Standardsituation mit Optionen zu umsehen, dass du wirklich nach Gegnerbewegung dann die Option gesehen hast. Also dann hast du auf einmal 3 Optionen. Aber dann war das Entscheidende, das ist nämlich dann aus meiner Sicht die höhere Reflexionsstufe, die du brauchst, den Gegner zu lesen bei einer Standard. Zu sehen, steht er gut, wie steht er und welche Option hast du dann? Und das war eben das.
Basis, Ausgangsrotation oder vor allen Dingen Anfangsaufstellung und dann 3 Optionen, je nachdem, was der Gegner macht. Ja.
Genau. Und das meine ich auch, das ist dann entscheidend, dass du machst natürlich Bewegung, die Spieler machen Bewegung, aber anhand des Gegners erkennt zum Beispiel der ausführende Spieler des Eckballs beispielsweise, wo dann am Ende der Ball hin muss. Weil da bewegt sich dann auch wiederum der Feldspieler in dem Moment, der auf dem Platz steht, der nicht ausführt, der also Ball erhaltende Spieler, sieht das und geht in diese Lücke rein. Und das habe ich dann irgendwann gemacht, dass ich aus einer Variante, also einer Standardvariante, 3 oder 4 Optionen gebildet habe. Und das in eine Animation reinzukriegen, das war ganz spannend, weil du hast immer die gleiche Ausgangssituation und hast dann mehr oder weniger 3-mal den Torerfolg gezeigt sozusagen. Fand ich sehr spannend. Und dann aber, das Entscheidende ist, das zu coachen. Das wirklich dann den Jungs nochmal zu vermitteln. Und nicht nur anhand von Bildern. Das ist ganz wichtig. Und dann natürlich das Training. Du musst es spüren. Ja, aber das Problem ist, du kriegst, das ist ein Phänomen. Standardtraining zum Beispiel ist halt nie so wirksam wie Wettbewerb. Also man sagt ja immer, das Training muss härter sein und schwerer sein als der Wettbewerb. Ja, es gibt so typische didaktische Sprüche dazu. Aber bei Standards sehe ich das eher genau gegenteilig. Der Wettbewerb ist immer anders als die Standards, weil sogar deine Verteidiger kennen ja diese Situation. Die müssen dann immer mehr oder weniger die Fehler absichtlich machen. So, und das ist nicht die reale Situation. Aber was ich dir sagen kann, was du aus Animationen nicht sehen kannst, das habe ich dann auch versucht, mit Köpfen und Rücken zu arbeiten. Wie steht der Gegner? Wenn der Gegner nur mit dem Blick, mit dem Körper zum Ball steht beispielsweise, war das für mich ein Zeichen, was die Spieler erkennen sollten. Ne? Das, was wir mal hier reflektieren und analysieren. Wenn der Gegner nur auf den Ball guckt, dann hast du eine Option. So. Und das ist dann spannend. Ne? Dann hast du nämlich eine sehr statische Verteidigung. Aber gut, spannende Frage.
Ja, war super. Ja. Haben wir, glaube ich, gut mal kritisch analysiert. Deshalb zweite Frage, was denkst du darüber? Die Atletico Erlangen, die Futsaler, haben einen Post bei Instagram online gestellt, natürlich für den Futsal auch gemeint. Trotzdem möchte ich es diskutieren. Futsal stellt höhere taktische Anforderungen dar als der Fußball draußen. Das war die Aussage dieses Posts. Was sind deine Gedanken dazu?
Spannend. Ich glaube, das kann man nicht vergleichen. Also ich glaube, allein dieser Vergleich, also mittlerweile, wir kommen selbst, Daniel, das weißt du, seit einer Dekade oder länger sind wir jetzt immer in diesem Verhältnis, auch im Denkverhältnis, uns vom Fußball mehr zu lösen, hin zum Futsal, uns mit unserem ganzen natürlichen, grundtaktischen Verständnis für Fußball, wir gucken ja auch Fußball, so, das auch am Ende nochmal mit Futsal zu differenzieren. Ich glaube, es ist leicht zu sagen, höher taktische Anforderungen als Fußball draußen. Ich glaube, in Guardiola ist schon taktisch sehr anspruchsvoll. Wenn man jetzt den Fußball anschaut beispielsweise, wenn man da jetzt mal so den weltbesten Trainer im Taktikverständnis vielleicht sehen will, auf bekannter Ebene. Ich würde das nicht so unterschreiben. Ich würde aber auch nicht sagen, Fußball ist höher taktisch als Fußball. Ich glaube, auf individualtaktischer Ebene kannst du im Futsal aufgrund des Raumes vielleicht eher einen Effekt erzielen. Also hast du eher einen Effekt, einen räumlichen Gewinn als im Fußball, wo du das halt an der Mittellinie noch nicht brauchst, weil der Gegner sehr selten dort schon irgendwie die Räume eng macht. Also dann im Strafraum vielleicht eher taktisch. Ich weiß nicht. Ich würde es schwer vergleichbar bezeichnen und würde daher dieses besser, schlechter, höher, niedrigeres Reflexionsniveau, was auch immer, vielleicht nicht in der Art ausdrücken, auf fachlicher, sportlicher
Sicht. Ich glaube auch, einmal den Konflikt immer wieder zum Fußball zu suchen,
ja,
ist ungünstig für den Futsal. Besser wäre, die Symbiose hervorzuheben, wo beide Sportarten ähnlich sind, wo sie gewinnen können und wo sie vielleicht für verschiedene Spielertypen einfach Vorteil finden.
Genau.
Und ich glaube auch, man unterliegt da so einer Wahrnehmungsverzerrung, weil man nicht vollständig oder nicht genauso viel Information über den Fußball hat wie über den Futsal. Genau. Viele, die ich auch kenne, beschäftigen sich auf einmal, kommen aus Kreisliga B- und A-Mannschaften und beschäftigen sich auf einmal im Futsal mit Rotationen und Taktik, ja, und denken dann, es wäre mehr Taktik, vergessen aber die Taktik, die sie beim Fußball anwenden, die sie seitdem sie 6, 7, 8 Jahre alt sind, das ist Grundlagentaktik. Die können sie schon aus dem Fußball. Wenn Futsal spielt, mit 7, 8, dann ist diese ganze Rotation auch nichts mehr Besonderes.
Ja, genau.
Und ich glaube, da entsteht diese Verzerrung, dass es taktischer ist. Dabei ist das, was viele gerade am Anfang als taktisch wahrnehmen, ich selber auch, im Grunde Grundlagen, Basics, wie im Fußball. Also auch im Fußball ist ja eine Viererkette Basic, je nachdem, was man durchläuft. Aber eine Verteidigungs-, ja, die Verteidiger schieben sich von links nach rechts auf die stärkere Seite. Das ist auch eine Taktik, aber das ist schon wieder so basic für viele, weil es eben seit dem Kinderschuhen beigebracht wird. Und ich glaube, das ist so eine Verzerrung in der Wahrnehmung. Und da glaube ich nämlich auch nicht, dass man in den Vergleich gehen sollte. Und der Einzige, der es in den Vergleich gehen darf, oder die, sind Spieler, die beide Sportarten auf ähnlichem Niveau gespielt haben. Da fällt mir eigentlich nur Manuel Fischer ein. Also ja. Manuel Fischer wäre einer, der sagen könnte, ob es wirklich taktisch anspruchsvoll ist, weil er wirklich auf beiden Level hoch Futsal und Fußball gespielt hat. Aber selbst dann muss man es ja nicht sagen. Also nee, kann man es vergleichen? Also nein.
Das höchste deutsche Futsal-Level, was auch Manuel Fischer vielleicht gespielt hat, reicht nicht aus, um hier einen Vergleich zu ziehen. Ich tue mich schwer, überhaupt davon zu sprechen, dass man das vergleichen kann, auch mit vielleicht erweiterten Kenntnissen, was ich aber gar nicht zum Ausdruck bringen will, sondern einfach, wie du schon sagst, das, was Grundlage ist im Fußball, was du in den Junioren lernst, ist eigentlich das, was wir da im deutschen Spitzenfußball sehen. Das können die Spanier, die 16-, 17-Jährigen in- und auswendig und besser. das ist eben das Ding. Und das ist diese Verzerrung. Ich glaube, das hast du ganz gut auf den Punkt gebracht. Das, was ich auch meine, wenn du dir den höchsten Fußball anguckst, Guardiola etc., das ist eine ganz andere Welt, eine ganz andere Detailwelt, die mindestens oder genauso oder einfach anders detailliert ist wie der Futsal. Und deswegen würde ich diesen Satz, Futsal stellt höhere taktische Anforderungen als Fußball draußen, anders beziffern. Und zwar, Futsal stellt andere taktische Anforderungen als Fußball draußen.
Guter Kompromiss.
Ich glaube, das ist, glaube ich, ein Kompromiss, weil ich glaube, wir werden da nie auf einen Nenner kommen. Es gibt Dinge, die übereinstimmend sind, aber es gibt Dinge, die sind anders und auch hilfreicher. Warum? Wir haben auch ganz andere Regeln. Allein die Abseitsregel im Fußball erzeugt ganz andere taktische Notwendigkeiten, die du im Futsal nicht brauchst. Und damit auch ganz andere Tiefenverhältnisse im Spielfeld beispielsweise und ein ganz anderes Nutzen der Breite.
Vielleicht auch Futsal komplettiert das taktische Know-how eines Fußballspielers. Ja, also dass dieses Komplementäre hervorheben, diese Synopse von beiden, das ist, glaube ich, immer schön. Aber finde ich gut, dass man überhaupt natürlich postet und für den Futsal wirbt. Ne? Also da ist man Atletico Erlangen natürlich auch.
Ist ja auch eine These, die wir jetzt vielleicht nicht unterstützen, aber vielleicht andere, vielleicht stimmt es in bestimmten Bereichen, ja. Natürlich. Es ist
immer deswegen subjektiv. Besser ist immer subjektiv. Und auf das Eis will man gar nicht. Denn das ist spiegelglatt. Und die dritte Frage, da aufgrund auch der Zeit, Ausgangspunkt, eine E-Mail von Horst, der uns geschrieben hat. Erstmal danke für die E-Mail. Und die E-Mail war schon etwas kritischer, denn sie hat etwas kritisiert, dass ich dann immer das Castello doch so hervorheben würde. Und nachdem ich mich dann mal selbst reflektiert habe, kann ich das nicht so ganz nachvollziehen, wenn man wirklich jede Podcast-Folge gehört hat. Denn ich habe schon oft andere Turnhallen, Sporthallen gelobt, andere kritisiert. Ich war auch nie der Meinung, vielleicht ist es auch mal verzerrte Wahrnehmung, dass ich das Castello so hoch gelobt habe. Aber unabhängig davon, ob das nun so war oder nicht, habe ich die Idee gehabt aus diesem Post. Lass doch mal, Frage an dich, was sind deine Top 3 Hallen die Saison? Definition völlig frei, ob Stimmung, ob Struktur, ob TV-Bild, ob Banner, whatever. Was sind so deine drei Top-Futsalhallen der Saison 21/22?
Also ich kann das vielleicht gar nicht, ich würde nicht, also Top 3 vielleicht nicht in der Rangfolge 1 bis 3, sondern vielleicht tatsächlich nach Kategorie sagen, was ist meine Top-Halle. Ne? Nimm mal zum Beispiel eine erste Kategorie Stimmung. Ne? Da können wir, also es gibt wirklich, also ich könnte dir vielleicht sogar leichter sagen, was meine Last 3 sind, die letzten 3. Das ist vielleicht einfacher. Nein, aber wir wollen mal wirklich die Top-Stimmung der Bundesliga vielleicht dann damit mal reflektieren. Ja gut, ich habe mir jetzt im Vorlauf da jetzt nicht großartig Gedanken drüber gemacht, wenn du es jetzt gerade so ad hoc in den Raum wirfst, aber vom Gefühl her, ist jetzt auch eine subjektive Rückmeldung, aber ich bin mal gespannt, wie du es siehst. Stimmungskategorie würde ich vor allem auch in der zweiten Hälfte der Saison jetzt, weil es halt auch dann dank Corona wieder möglich war, für Zuschauer in die Halle zu gehen, würde ich ganz klar Hohenstein geben. Hot Sportzentrum. Top-Halle von der Stimmung her, auch wenn mir dieses Tröten, also dieses, diese Vuvuzela-Zeugs gefühlt, immer eintönig, das stört mich ein bisschen, muss aber sagen, dass diese Stimmung, auch wenn man da die Highlights sieht, wirklich aus meiner Sicht die Top-Stimmung der Liga war. Also Stimmungskategorie sage ich Hohenstein. So, würdest du auch was zu Stimmungskategorie sagen wollen oder hast du eine andere Idee nochmal da zu reflektieren?
Ich habe so das Gesamtpaket eher.
Ja, dann komm du am Ende mit dem Gesamtpaket und ich mache dir so eine differenzierte. Ich mache eine differenzierte.
Ja, dann mach deinen nächsten.
Gut. TV-Bild wäre zum Beispiel eine Idee, die mir wichtig wäre. Ne? Da muss ich jetzt sagen, das Hot-Sportzentrum gefällt mir nicht vom TV-Bild. Die Halle ist mir zu dunkel, der Boden ist mir zu viele Linien. Grässlich für die Augen. Ohren, super. Also hier, wir können ja Sinneskategorie nehmen. Jetzt nehmen wir die Optik. Gerade war es auditiv, Ohren. Jetzt nehmen wir die Optik. Und da für mich muss ich sagen, die Scharena in Stuttgart, da wo der Stuttgarter FC gespielt hat, zum Beispiel Heimspiel gegen den MCH oder auch jetzt gegen Penzberg in der Liga noch, das hat für mich, das hat ein Futsal-Feeling von der Optik. Weil die Halle mit der Tribüne an Spielfeld runter, die Tore drumherum alles mit Sitzplätzen. Also einfach vom Optischen erinnert mich das am meisten an das, was ich aus dem Futsal-Nation Spanien, Portugal und Brasilien, also bei Brasilien da auch nochmal eine ganz andere, ich sag mal auch optische Kultur im Futsal teilweise entwickelt hat, in den Hallen, dass ja die hängen ja da in den Netzen drin. Aber ich sag mal so, das hat mich am meisten so professionell futsalerisch vom TV-Bild mitgenommen. Das war die Scharena und da ist ja auch jetzt das Finale, glaube ich, ne, der deutschen Futsalmeisterschaft. Deswegen, das freut mich auf jeden Fall. Gut. Das sind meine ersten zwei Kategorien. Die würde ich auf jeden Fall erstmal als Subjekt.
Jetzt kommt noch Fühlen. Das heißt, Audio,
ja,
visuell, also, das musst du noch fühlen. Welche Halle hast du angefasst?
Es ergibt ja dann, das ist dann, Fühlen ist wieder ein Gesamtkonstrukt.
Haptik.
Haptisch anfassen. Ja, ich war jetzt auch.
Oder riechen. Ist auch gut.
Riechen. Aber da kann ich so, oh, es gab da Hallen im Westen.
Oh, da will ich auch nicht in Eberhards Dome in Köln sein. Das war bei Geruch.
Wobei, den finde ich, das ist ein klassischer, eine schöne klassische Halle. Gut, aber kommen wir mal auf vielleicht auch einfach einen Aspekt der Kultur einfach auch. Wo ist so Geschichte drin, in welcher Halle? Ne, da könnte man jetzt auch in der Bundesliga nochmal reflektieren, was es da zur Auswahl gibt. Also da muss man sagen, es gibt ja nicht viele Mannschaften, die jetzt, also die meisten Mannschaften in der Bundesliga haben sich bemüht um eine mehr oder weniger professionelle Halle, also eine neue Halle. Die HSV Panthers beispielsweise spielen nicht mehr in Wandsbek, sondern jetzt in der CU-Arena. Ja, die finde ich zum Beispiel einerseits vom Spielfeld und auch von der Höhe der Tribüne und so weiter eigentlich gar nicht so ansprechend optisch. Die ist bestimmt top, ist auch eine super Profihalle, aber aus meiner Sicht zum Beispiel nicht ansprechend.
Wenn diese Halle mit Zuschauern besetzt ist, wie beim Länderspiel, hat sie ein Top-TV-Bild.
Ja.
Ohne Zuschauer ist diese Halle sowas von depressiv, diese Farben und diese.
Ja,
furchtbar.
Aber ist vielleicht auch das, warum das Castello überhaupt nicht in meinen Gedanken kommt, wenn ich an Top-Halle denke. Weil ich da vielleicht noch nie viel Zuschauer drin gesehen habe und gleichzeitig auch die Zuschauer zu weit weg sind. Dieser Abstand zum Spielfeld stört mich in gewissem Grad. Weißt du, diese Höhe, dass du da nochmal auf 2 Meter Höhe sitzt oder so. Mhm. Und das ist in der CU-Arena auch so. Vielleicht ist das mein subjektives Empfinden, daran stört, was auch das Castello für mich eben nicht zu einer Top-Futsalhalle macht. Aber es fehlen auch die Zuschauer. Das ist natürlich der Punkt. Ne, wenn die da sind, hast du ein ganz anderes Wahrnehmungsverhältnis dazu. Ich kann aber sagen, so, wenn ich mir jetzt mal ein paar Hallen nochmal reflektiere, Weidemdorf fand ich schrecklich von der Halle, vom TV-Bild und auch Stimmung sicherlich gar nicht so schlecht manchmal, aber das fand ich schrecklich. Penzberg war auch eine Sporthalle, auch MCH, die Halle vom Bild, nicht gut vorbereitet aus meiner Sicht. Ja, aber dann bleibt auch nicht mehr viel übrig, um da nochmal groß. Mainz fand ich ganz interessant, eigentlich so, vom wirkte mir aber zu aufgeräumt. Wirkte mir zu ich sag mal, zu ordentlich.
Ja, da was ist jetzt dein Dritter? Das musst du jetzt, sag doch mal deinen Dritten. Wir haben ja, jetzt auch merkst, keine halbe Stunde dafür Zeit.
Es ist eine Gefühlsentscheidung. Ich lasse jetzt die dritte Wahl, ist dein Gesamtbild. Nenn mir doch mal deine Top-Hallen jetzt.
Ja.
Das ist die dritte. Ich habe jetzt, ich fasse schnell zusammen. TV-Bild Scharena und Stimmung Hotsportcenter.
Okay, also ich habe bei meiner Wahrnehmung, würde ich für mich, wenn es um die Halle der Saison geht, also es muss die Regelhalle gewesen sein, da fällt leider für den SFC für mich schon das raus, dieses ständige Hallenwechseln ist ein bisschen suboptimal, also als auch für meine Halle der Saison. Man muss schon merken, dass da jemand gearbeitet hat an der Halle, weißt du, wie ich meine? Was hat sich verändert über die Saison? Das fand ich spannend. Und ganz klar, Platz 1 Bestes. Nee, fangen wir bei Platz 3 an. Platz 3 ist bei mir Mainz. Platz 3 ist Mainz. Warum? Einmal, man hat sich sehr angestrengt, Sachen abzuhängen, Banner aufzuhängen. Das wurde immer mehr und immer optimaler. Am Anfang standen noch die Türen auf, man hat eine Lösung gefunden. Ich war aber auch selber vor Ort. Es war eine sehr gute Orga. Und da ist wieder Aufgeräumtheit gut und mit Zuschauern, da waren ja auch meistens so 100 Zuschauer in der Halle, war okay, aber war jetzt auch keine Riesenstimmung. Ne? Da hat der Trommler gefehlt zum Beispiel. Oder ein paar. Aber TV-Bild war halt übersichtlich und es war sehr hell. Also die Wirkung war positiv so von der Halle, von den Farben. Also ich fand das gut, was man gemacht hat über die Saison. Platz 2, da muss ich dir widersprechen, weil Imdorf für mich auch Platz 2 aufgrund dieser Entwicklung, wie man die Halle auf einmal schön gemacht. Dieser rote Banner, ich finde das immer noch grandios. Die Halle sah danach einmal gewendet aus. Ist Stimmung in der Halle, man hört es. Und finde, klar, sieht halt aus wie so eine Turnhalle, aber es geht noch, auch durch die Veränderung. Von daher eine schöne Futsalhalle, auch immer mit vielen Zuschauern, da wieder Stimmung als Pluspunkt. Und im Gesamtbild auch Hohenstein, das Hotsportzentrum, für mich absolut die Futsalhalle des Jahres in Deutschland. Auch, weil einmal auch viel neu gemacht über die Saison, viel eingeführt, auch noch Lichteffekte, dann noch die Banner und den Auffang. Also wirklich schön, Stimmung, so grandios. Ich würde mich fragen, ob man nicht im Hotsportzentrum, dort gibt es ja auf der Gegentribüne, also auf dem jetzigen TV-Bild, sieht man ja so transparente Wände. Warum kann man nicht von außen relativ günstig ein Kamerateam da reinbauen? Wie so ein Stahlgerüst von außen. Oben einfach 5x5 Meter irgendwie aussägen. Gut, ich bin kein Statiker. Aber es sieht nicht tragend aus, diese Wände. Und irgendwie relativ kostengünstig. So von außen.
Relativ
kostengünstig. Von außen da so einen Kameraturm ranbauen, der dann vielleicht auch den Hallensprecher dann dort platzieren. Genau. Das wäre, weil dann wäre das sensationell. Denn 500 Leute waren ja in dem Hortsportzentrum. Ja. Mehr brauchst du auf Jahre nicht im Futsal.
Da hast du die Tribüne halt auch bis zum Platz. Das wäre ein Träumchen. Ja. Aber gut, bei Weilimdorf kann ich nochmal sagen, vielleicht liegt das daran, dass ich selbst schon mal in Weilimdorf war und ich finde die Halle, das ist eine Halle, die mir überhaupt nicht gefiel. Auch der Abstand der Bänke zum Spielfeld, das ist für mich ein Ausschlusskriterium für eine gute Futsalhalle, die halt auch im natürlich tolle Banner, aber wenn die Banner dann irgendwie in eine andere Halle packst, dann ist die auch geil. Gut, kann ich aber verstehen, dass man diese, fand ich auch gelungen mit den Bannern, muss ich sagen. Das hat die Halle mega aufgewertet, aber vielleicht ist das der eigene Eindruck, den ich hatte, weil ich da schon mal vor Ort war. Und Hohenstein, ja, also kann ich auch nur bestätigen. Wenn die es hinkriegen würden, dass die Zuschauer mit ins Bild zu kriegen, ich glaube, das wäre grandios, weil ich fand die auch geil, die Halle. Also das, was ich in der Bundesliga halt, was mir gefehlt hat, ist einfach der blaue Futsalboden, den dann beim Lennerspiel da war. Das war ein super geiler Event. Das wirklich top, die beste Halle, die wir auch von der Größe, vom Verhältnis auch gerade für den deutschen Futsal benötigen, mit Stimmung, und das hat mir sehr gut gefallen. Aber ohne den blauen Hallenboden gefiel mir das nicht so gut vom Optischen. Ja, und vielleicht da ist auch.
Zu den Hallen, zu meinen Abwertungen, weil mir ja vorgeworfen hat, das Castello immer hochgejubelt zu haben. Wie gesagt, habe ich auch aus meiner Sicht nie gemacht. Denn selbst fand ich das TV-Bild suboptimal. Der Boden, dieser graue Boden, ist furchtbar. Dann auch diese Entfernung. Und wenn man die Tribüne nicht ausfährt, hast du auch viel Platz hinter den Toren. Also TV-Bild war nicht schön. Stimmung, wir hatten viele Kinder, aber uns haben auch Trommler gefehlt. Wir haben das ein, zwei Mal versucht. Aber das war nicht vergleichbar mit Hott und mit Hohenstein. Das war da wirklich schade. Und das Castello ist dann auch irgendwie, wenn man die Tribüne nicht ausfährt, auch irgendwie so ein bisschen dunkel. Wir haben jetzt gesehen, beim UFC-Event konnten wir die oberen Ränge, oder man kann die oberen Ränge durch weiße Gardinen abhängen lassen. Das war auf einmal ein ganz anderes Bild, weil dann auch das war dann viel heller, auch in der ganzen Halle. Das sah wirklich gut aus, das wusste ich gar nicht, dass das technisch möglich ist. Kostet wahrscheinlich wieder extra, kann sein. Aber deshalb würde ich einfach das Castello nicht so weit hoch setzen. Natürlich ist das super bequem, die Ausgabe von Essen ist da richtig schön im Bistro und so weiter. Das können wir da schön realisieren, aber das macht das Event dann jetzt auch nicht mehr zum bombastischen Event. HSV und Wacker, einfach viel zu wenig Zuschauer. Also das wird das nichts. Die Halle, depressive Farben. Mit Zuschauern, mehr Stimmung, mit Sicherheit ein gutes TV-Bild. Was haben wir noch? Penzberg hat sich auch gemacht, auch mit Zuschauern. Da war auch ein bisschen Stimmung sogar in der Halle. War auch nicht verkehrt. Haben aber nicht viel aus der Halle rausgeholt. Da waren dann noch die Turnmatten und so dann da, glaube ich. Ich hoffe, das war Penzberg und ähnlich. Ja, Sennestadt hat auch nicht viel rausgeholt aus der Halle. Dieses Grau war okay, dann hat er ein bisschen noch was gemacht. Haben wir alle Hallen gehabt? Ja. Also das war so meine, um das Castello, diesen Castello-Vorwurf mal.
Ach Gott, lieber Horst, der jetzt dich dazu gebracht hat, hier nochmal die Castello-Geschichte nochmal zu reflektieren, ist ja auch eine subjektive Wahrnehmung. Also ich freue mich immer, wenn wir Feedback bekommen. Und ich finde, es sollte nicht persönlich sein, also dass man hier irgendwie persönlich jemanden denunziert oder sowas. Aber per Mail ist immer cool, so ein Feedback zu kriegen. Ich habe das nicht so wahrgenommen, dass du das Castello irgendwie gehypt hast, irgendwie im Laufe der Saison, muss ich ehrlich sagen. Ich war ja immer dabei hier. Gleichzeitig kenne ich dich ja. Und vielleicht ist es auch subjektiv wahrgenommen, weil du halt auch von deinen direkten Live-Erfahrungen aus dem Castello berichten konntest. Und wir waren halt nicht bei jedem Bundesligaspiel live vor Ort. Und das ist doch super geil, dass wir halt mit dir jemanden hatten, der halt einfach von den Bundesligaspielen im Castello live berichten
Besser
konnte.
als nichts.
Und genau, das ist ja, das ist es eben. Und ich sage euch ganz ehrlich da draußen, meldet euch doch, wenn ihr vor Ort seid und gebt uns mal euer Feedback zu den, zur Stimmung. Wir lieben da solche Informationen. Wir kriegen das auch aus Hamburg ab und zu, dass wir da so ein Feedback kriegen, wie es da gerade ist und wie es war. Schreibt uns doch einfach per Instagram an, eine private Nachricht dort kurz und einfach mitteilen, wie ist das Feeling, weil wir können am Ende, wenn überhaupt, im großen Teil nur die Highlights sehen und gleichzeitig, wenn wir mal Glück haben, ein ganzes Spiel. Aber das gibt uns halt auch nicht die Stimmung wieder. Also wir können das am Ende tatsächlich eher inhaltlich, fachlich vielleicht dann nochmal reflektieren, was wir da sehen in den Highlights. Aber wir sind halt auch dann mit den Highlights sind wir von Stimmungsbarometer weit entfernt, dass wir da irgendwas einschätzen können. Ne? Deswegen hot ist, hat aber überragt,
Ja,
muss man
sie sind bei
sagen.
uns beiden
Alle
vorne, ne?
alle.
Absolut.
Ja,
Gut gemacht.
auf jeden Fall. Sehr
Und
cool.
dann lass uns doch überleiten, weil ich ja Mainz auf den Platz 3 der Hallen
Mainz.
gesetzt habe zum
Ja.
Relegationsspiel. Wir haben zwei Stück. Mainz gegen Nova und Panthers gegen Jahn. Mainz gewinnt 4 zu 2, Halbzeitstand 3 zu 2. Zuschauer leider nur 25. Da sieht man, dass die Enttäuschung doch groß scheint in Mainz. Wölfel Schneider wurde für 3 Spiele gesperrt. Christian hat sich richtig aufgeregt, auch nochmal nach dem Text, den er geschrieben wurde. Wenn es halt so war, oder es kam ja so rüber, der Ball wurde irgendwie weggeschlagen, wie auch immer es zustande kam. Glaube ich, hat er sogar noch Glück gehabt mit 3 Spielen. Hätte schlimmer sein können, aber ist natürlich für Christian enttäuschend. Beide Kader sind für mich mit dem Rumpfkader angerückt, vielleicht auch einfach die Spieler spielen zu lassen, die die Saison weniger gespielt haben.
Genau.
Und soll ich mal durchgehen kurz meine Notizen und du hakst dich wieder
Ja,
rein?
kannst, ja, ich hake mich einfach rein. Mach
Okay,
einfach mal.
also die Partie ging ja sensationell los. Dort stand es dann nach 4 Minuten schon 1 zu 2 und am Ende stand es 4-2. Also dann ist nicht mehr so viel passiert, nachdem das
Ja.
3 Minuten voll losging. Und im Grunde kann man sagen, Nova in der Defensive Hühnerhaufen wie in den anderen Spielen. Klar, was sollen die Jungs auch machen? Und Osmanovic mit seinem Schuss, der ja schon in den letzten Spielen aufgefallen ist, hat dann auch mal hier wieder zum 1 zu 2 so einen richtig schönen Fernschuss losgelassen. Ansonsten 1-0 durch Leonard und auch das, da war halt wenig Druck von Nova einfach in der Defense. Dann war 1 zu 1 Eigentor, wobei da war ich echt enttäuscht von Ettelsdorf und Stegemann. Die flanieren da rum. Ja, die verlieren den Ball und dann wird zurückflaniert. Anstatt man dann
Ja.
Gas gibt, da habe ich so, war ich so enttäuscht von Mainz, dass man hier jetzt nicht mehr Gas gibt. Das war ein bisschen schade, dass sie da so umherflaniert sind.
Ja, gut, da muss man sagen, das hat auch Nova jetzt über die gesamte Relegation eigentlich so mit dem Flanieren auch beherzigt. Und das
Okay,
war
gut,
jetzt
sehr
nicht
schön.
überraschend. Also, es ist halt so, die sind da nicht wirklich
Ja, aber Nova weiß es noch nicht
defensiv.
besser, Mainz weiß es besser.
Genau. Ja, klar, natürlich. Gut, aber wie du schon sagst, es war halt auch ein Spiel am Ende, was dann ganz andere Werte vertreten hat als den rein sportlichen noch. Und ich glaube, Mainz hat sich mit diesen Spielen auch ordentlich aus seiner Bundesliga, erste Kapitel Bundesliga im Mainzer Buch verabschiedet. Ne? Und hoffen wir, dass es in Zukunft vielleicht nochmal ein zweites Kapitel gibt zum Thema Bundesliga in Mainz. Das würde mich sehr freuen. Ah,
Genau.
erzähl weiter, bevor ich hier schon
Ja,
das
es war jetzt auch
Mainz-Kapitel
nicht mehr
schließe.
so viel. Ne? Der Manek dann 2 zu 2. Und auch hier wenig Freude bei den Toren bei Mainz. Es war dann eher so ein Pflicht. Okay, Tor, schön. Auch ein bisschen enttäuschend. Was mir aufgefallen ist, was immer funktioniert hat: Manek hat auf Ahler den Ball. Der Pivo kommt auf falschen Pivo, also kommt auf die Seite. Manek spielt Doppelpass. Es hat, glaube ich, in den Highlights dreimal schon geklappt. Ich weiß gar nicht, wie oft das dann im Spiel selber noch zusätzlich geklappt hat. Ja, klar, keine Blocks, da wird dann den Ball hergeschaut auf Nova-Seite. Aber kann man den Jungs bei Nova gar keinen Vorwurf machen? Da auch in der Liga kann man sich ja kaum etablieren. Schön oder gut fand ich wieder Poloschenko, hat einiges gute Saves rausgeholt.
Ja, der gefiel mir auch gut.
Ist kein schlechter Keeper. Leider ist auch kein größeres Team mehr in der Region, wo man sagen könnte, holt euch mal den Keeper. Und ja, am Ende war das wohl schon okay, denn Mainz hat am Ende wieder die Abschlussschwäche gehabt mit doch 3-4 nochmal richtig guten Chancen. Geht also aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Man hätte sich mehr freuen können, vielleicht nicht mal flanieren oder nicht so oft rumflanieren, sondern sprinten und dann, ja.
Ja, flanieren und sich die Umgebung anschauen.
Kommt mir gleich nochmal
dazu. Aber ich muss eins sagen, an diesem Spiel ist mir auch nochmal was bewusst geworden, dass wir halt wirklich konkret jetzt klare Unterschiede auch sehen zwischen den einzelnen Mannschaften, auch wenn sie auf höherem Niveau aufeinandertreffen. Das hatten wir so vom Empfinden her der deutschen Meisterschaft beispielsweise, die ehemaligen Playoffs, wo dann halt die Regionalverbände zusammenkommen, nicht. Warum? Wir haben nicht die Highlights gehabt, so wirklich. Na, also wirklich diese, wo wir analysieren konnten, wo wir auch sowas feststellen können. Wo sind die Unterschiede? Was braucht Nova noch? Was macht Mainz richtig? Was machen sie falsch? Also das allein, dass wir jetzt so viel Material haben, was wir analysieren können, wo wir dran lernen können, das ist auch für mich, um jetzt so ein kleines Vorfazit zu ziehen oder zumindest die Bundesliga vorm Finale so mal ein bisschen zu konkludieren. Es ist einfach geil, dass wir jetzt so viel Material haben, um es anzuschauen und da einfach draus zu lernen. Also eigentlich könnten die Teams, die Bundesliga oder damit in Kontakt gekommen sind jetzt mit den Highlights auch, so viel daraus lernen, um sich sportlich weiterzuentwickeln. Ne? Das ist mir anhand dieses Spiels auch nochmal aufgefallen. Also Nova hatte eigentlich gute Voraussetzungen, sich zu entwickeln jetzt, weil sie allein da den Unterschied mal gesehen haben jetzt in der Relegation für weitere Entwicklungen und Erfolge. Ne? So sieht's aus. Nee, sehr cool. Ja.
Dann gehen wir rüber zum Spiel der Kölner Panthers. Es war noch fast alles drin. Man hätte nur 8 Tore schießen müssen. Im letzten Podcast. Willst du noch korrigieren?
Ich muss mal kurz reingehen. Ja, nein, ich hatte ja letzte Woche davon gesprochen, glaube ich, 14 Tore Vorsprung. Und dann, ich weiß gar nicht, ob ich das gesagt habe, aber gedacht habe ich es, muss ich ehrlich zugeben, dass man das, na gut, 14 Tore Vorsprung, wie sollen jetzt, ne, 15-0 oder was war's, ne? Situative Mathematik. Aber natürlich müssen wir natürlich sagen, diese 14 Tore Vorsprung sind natürlich nur die halbe Geschichte davon, denn 7 Tore Vorsprung sind das eigentlich, weil wenn Köln 7 schießt und Regensburg gleichzeitig 7 kassiert, haben wir nämlich die 14 Tore aufgeholt. Das heißt, ein 8-0 für die Kölner hätte ausgereicht. So, Punkt. Aber auch das hatte ich natürlich im Hinterkopf. Aber damit verbunden war mir klar, das werden die Kölner wahrscheinlich nicht schaffen. Ich fand aber eine Sache ganz spannend, und zwar, dass die Kölner von Anfang an meines Wissens nach mit dem Flying gestartet sind und das auch wirklich immer wieder dann gebracht haben in der ersten Halbzeit schon, ist dann natürlich ja nicht zum Erfolg führend gewesen. Aber du kannst uns ja mal kurz zu den Toren was sagen. Ich kann da auch meinen Senf noch zugeben, weil ich fand auch ein paar ganz interessante Tore dabei.
Ja, zunächst 100 Zuschauer. Super Sache. Mhm. Nicht schlecht. Ja. Selbe Halle wie in anderen Relegationen. Basic-Halle, soweit alles gut. Und ich war ein bisschen überrascht, dass man nur Lömmelöm hat bei Panthers Köln. Ich habe jetzt keinen anderen Sponsor gesehen. Viel Lömmelöm. Aber gut, kann auch ein Konzept sein, aber ist mir mal aufgefallen. Dann ja, Köln, endlich Flying Goalkeeper von Anfang an, mal was anders machen. Dann habe ich mir wieder überlegt, mit dem Verlauf des Spiels, okay, es war doch wieder dieses alte Muster. Ich habe eine Haupttaktik und probiere nichts. Also dasselbe rumgekehrt, aber endlich mal Variation. Also endlich auch den Mut haben, zu sagen, hey, vielleicht kann ich mit einer Woche Training, mit Intensivtraining Flying, da mir einen Vorteil erspielen, den ich im Spiel nicht habe. Man hat es natürlich, hat auch Jos van Gerven dann im Interview gesagt, vor allem deshalb gemacht, weil man eben diese 8 Tore, also aus dieser Not der hohen Toranzahl heraus, das ist aber, und genau das ist der Punkt, das ist der Trugschluss. Das nimmt ja an, dass diese Taktik mir mehr Tore generiert. Das weiß ich aber nicht. Es hätte auch eine andere Taktik sein können. Naja, sei es drum, ich fand es stark, dass man es gemacht hat, war froh, mal das anders zu sehen. Ich fand auch wieder Spelten auf Seite der Hamburg, ach, der Hamburger, der Panthers.
Ja, der ist Kölner bald Panthers. In Hamburg, wer weiß.
Ja, vielleicht.
Gerücht gestreut.
Auf Seiten der Kölner, starke Partie.
Vielleicht bei St. Pauli, bei Wacker oder beim HSV, wer weiß.
Ja.
Vielleicht fragt man in Köln an gerade, bei Spelten.
Und dann ging es los, die große Pirsch-Show. Denn direkt ihr erstes Tor, skurriles Tor, irgendwie im Fallen, weil Spelten draußen vor dem Tor war, fliegt der Ball irgendwie im Stolpern, so ein bisschen Ibrahimovic-Style, hinten ins Tor rein. Fehler für mich bei Abdullahi, wenn er der Spieler auf der gegenüberliegenden Seite war, weil er nicht einrückt beim Einkick. Also Einkick quasi unten auf rechten Ala von Köln aus gesehen und dann auf der gegenüberliegenden Seite steht Abdullahi, warum auch immer. Und genau da, wo er hätte stehen sollen, kommt dann der Ball nämlich hinter Spelten. Wäre er also eingerückt, klassisch Strong-Side-Spiel, dann wäre es nicht zu dem Tor gekommen.
Ja, also kurzer Kommentar zu dem Tor, Daniel, darf ich?
Nein.
Okay, ja, dann lass ich. Ne? Ja, ich finde hier Spelten eigentlich eine richtig gute Aktion, fängt den Ball ab. Problem, es wirkt jetzt so, als wäre es sein Fehler gewesen. Er macht auch eine schlechte Entscheidung, indem er den mit der Brust irgendwie nach vorne abstößt. Wenn er den einfach annimmt und vielleicht einen Schritt mit dem Ball geht, wäre alles korrekt. So spielt er den mit der Brust nach vorne und dann sieht man einfach, wie schlecht Köln hier defensiv einen Einkick verteidigt. Es sind zwei Spieler auf der anderen Spielfeldseite und das nichts mit kompakt, der Diagonalball von Krul vom Einkick geht dann natürlich in den freien Raum, wo Spelten dann den Ball abfängt. Aber es ist so weit defensiv, dass wirklich, dass das Pirsch dann in aller Ruhe, natürlich auch im Fallen dann, weil er dann noch eine Grätsche kriegt oder so, dann aber das Ding wunderbar reinmacht. Und einfach ganz schwach verteidigt von Köln, muss ich sagen. Also das finde ich, das ist Strong Side, ist nicht aufgebaut. Das musst du aber hier drauf haben, weil dann passiert das nicht. Da muss nicht mal Spelten raus, weil dann verteidigt das der Spieler. Und das ist schlecht. Das ist nicht gut genug. Dann in dem Moment schlecht, sage ich, weil das ist das, was Regensburg dann ausnutzt. Und Regensburg ist aus meiner Sicht eine richtig, richtig gute Bereicherung. Sportlich, wenn man sich die Szenen anschaut.
Definitiv. Genau, für die und auch beim 2-0 wieder Pirsch, sieht man auch, wie eben die Schwäche von Bus ausgenutzt wird, der hier wieder eine Schwäche in der Defensive zeigt, wie eine Szene zuvor in den Highlights. Hier macht er einmal, steht er auch zu weit vor der Balllinie, dadurch deckt er eben den Passweg in die Mitte nicht ab, setzt auch keinen Block an Pirsch und ja gut, dann zieht er halt einfach vorbei an Bus. War für mich da bei Bus, da war viel Optimierungspotenzial.
Ja, aber auch da, ich habe die Szene im Sinn, ich habe mir das gerade auch nochmal genauer angeschaut, bevor wir das hier aufnehmen. Aber da ist auch Rüschi aus meiner Sicht. Die verteidigen da gerade so eine Art 4-0. Das ist wieder ein Einkick. Und dann zieht Pirsch ins Zentrum, tief und Rüschi als Fixo muss eigentlich kommunizieren mit Bus, wenn der nämlich nicht defensiv blockt und einfach Übergabe machen. Macht er nicht. Auch das ist dann nicht gut genug und das sind einfache Fehler eigentlich, die du machst. Und Regensburg spielt nicht erst seit heute 4-0 und löst sich so. Also ich weiß noch, als ich mit Sennestadt gegen die gespielt habe, haben die immer 4-0 gespielt. Und da haben wir halt, ne, da ist auch die Frage, wie verteidigt man 4-0 in dem Sinne? Und Köln zeigt auch, wie man es nicht macht. So, Defensivblöcke müssen beim 4-0 sein. Warum? Weil der Gegner in die Tiefe freimachen will und reinstoßen will. Und das Reinstoßen muss durch einen Defensivblock beispielsweise individual taktisch verhindert werden. Und das ist das, was du bei Bus gerade meinst. Kriegt er nicht gebacken. Und dann Rüschi kriegt es gruppentaktisch nicht hin mit ihm. Fertig. Dann war es das. Pirsch macht es wieder wunderbar. Also auch im Nachsetzen das Tor finde ich gut. Es ist auch ein Top-Spieler aus meiner Sicht. Der hat mich richtig erfreut in der Relegation.
Toll. Freue ich mich auch darauf, wenn er in der Bundesliga bleibt oder wenn er dann noch spielt.
Gehen wir mal davon aus.
Dass
er nicht nach Hohenstein wechselt. Oder so.
Ja, wer weiß. Das Roulette dreht sich. Private, vielleicht auch was private Änderungen sind ja auch möglich. Dann kommt das 2-1 durch Hirosawa. Der Flying Goalkeeper findet sein Ziel. Am zweiten Pfosten wird angespielt. Tor. Dann 3-1 durch Herterich. Hier Lemos vorne wieder. Läuft Herterich an. Läuft aber zu weit in den Mann und dann spielt Herterich den Doppelpass und Herterich, ach, und Lemos blockt nicht und schaut dem Ball in Passrichtung hinterher. Richtiger Futsal-Anfänger, Basic-Fehler. Dadurch läuft im Rücken Herterich weg und dann kommt er nicht mehr hinterher.
Ja, auch wieder. Regensburg hat gezeigt, wie man 4-0 spielt hier in dem Moment, wie man den Gegner rauslockt.
War wieder ein Kick, ne? War wieder ein Kick.
Ja, ja, es krass. War, also es ist wieder, also diesmal aber mit mehr Stationen dann dazwischen, nicht so einfach wie das zweite Tor jetzt gerade vom Pirsch. Aber hiermit verbunden, Köln hat sich ja gegen das 4-0 nicht gut in der Defensive verhalten und wurde einfach ausgehebelt. Und das hat Regensburg gut gemacht. Und Regensburg spielt dieses 4-0 sehr gerne. Ich bin mir ganz sicher, dass das 4-0 auch von Regensburg so in der Bundesliga gespielt wird. In der Art vielleicht ein bisschen verbessert. Und das wird auch manchen Bundesligisten Probleme bereiten können. Ne? Weil die sind auch individualtaktisch stark. Die wissen, wann sie in die Tiefe ziehen müssen. Und die haben auch die Technik dann hier per Lob oder sonst was den Ball in die Tiefe zu spielen. Richtig gut, schöne Parallele.
Also man
dann
muss
auch.
Sich schon noch mit mehr man braucht viel in der Breite beim Jahn.
Ja.
Denn man hat hier vielleicht 2 Vierer-Blöcke. Sehr, sehr dünn, reicht für die Regionalliga, hat gereicht für die Qualifikation. Hier wird spannend sein, wie kommt man auf 3 bis 4 Blöcke, die man braucht in der Bundesliga, um zumindest relativ sicher nicht abzusteigen. Das wird auf jeden Fall nochmal spannend sein. Dann will ich aber lieber zum 4-1 kommen.
Ja.
Cool, empty net, flying goalkeeper, fail. Passiert, gut, muss man dann eben mit rechnen bei der Taktik. Dann kommt wieder Pirsch und hier ja, da geht's mit Flanieren los. Krigic verliert den Ball und flaniert zurück. Ja, hätte am Ende noch eingreifen können, kann es nicht wegen seinem Flanierdrang und auch Bus flaniert beim 6-2. Beim 6-1 durch Krul. Auch hier langsames Rücktraben durch Bus. Da war schade, hat man den Kölnern die Köpfe hängen lassen. War etwas schade, aber dafür 6-2, Van Gerven in den Winkel, und wir meinen nicht Jos Van Gerven, hätte einwechseln können, sondern sein Sohn, jetzt habe ich den Vornamen vergessen, Lennart?
Oh.
Lennart Van Gerven?
Ich bin mir gerade nicht sicher, aber warte mal, es war Nathan, heißt er.
Nathan Van Gerven. Mit der Picke, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, richtig schön da oben in den Winkel reingezimmert. Fand ich gut.
Ja, auch mehr oder weniger aus dem Stand mit einem Schritt nach rechts dann ins kurze Eck noch rum. Sicht war verdeckt für den Regensburger Keeper. So, aber da muss er hin, ne? Das ist etwas, was wir in der Bundesliga häufiger mal von Aitu Getschem gesehen haben oder von Furkan Aas vom MCH, dass sie aus diesem spitzen Winkel einfach mal draufhalten und dann halt im besten Fall oben in den kurzen Winkel oder halt über den Kopf oder über die Schulter in einem kurzen Eck, weil da ist das sehr schwer zu halten, das Ding. Ja, und wenn du dann damit einen ansatzlosen Schuss oder sowas kommst und einen guten Schuss hast, wie auch hier jetzt gerade in dem Moment, dann ist das natürlich eine super Chance, ein Tor zu erzielen. Also von daher, ich fand das 2-6, ging auch in Ordnung soweit, auch das Ergebnis. Ich fand, die Schwächen der Kölner wurden von Regensburg sehr gut analysiert und auch ausgenutzt, so kann man das vielleicht am Ende sagen. Und das ist eigentlich auch eine Kompetenz, die uns in der Bundesliga weiterhelfen kann, wenn man es versteht, im Futsal die Schwächen des Gegners zu kennen und gleichzeitig auch seine Stärken dann damit zu verbinden. Und das hat Regensburg in dieser Relegation, ich will nicht sagen eindrucksvoll, aber sehr überzeugend dargestellt. Eindrucksvoll wäre es, wenn das in der Bundesliga auch noch so gelingt, weil wir wissen jetzt nicht im Verhältnis jetzt Köln und auch Berlin, ne, die auch immer, ich sag mal, das Team der ersten Halbzeit war in der Relegation, aber es sieht echt gut aus und ich freue mich echt auf Regensburg in der Bundesliga, weil man, wenn man es schafft, jetzt komme ich nämlich auf den Punkt, den du auch gesagt hast, mehr Breite reinzukriegen in den Kader und nicht Lukas Krul da 40 Minuten durchspielen muss, dann darf man sich sicherlich auch gute Chancen für die obere Tabellenhälfte machen. Na, also vielleicht auch Top 5, weil das sieht gut aus, muss man sagen. Es wirkt individual taktisch und technisch und gruppentaktisch insgesamt gut. Ich will aber den Gradmesser der Relegation jetzt nicht zu hoch setzen. Deswegen freue ich mich einfach auf ein Team, das Futsal mit in die Bundesliga reinbringt und neben diesem sportlichen Aspekt auch vom Rahmen her, ich glaube, eine schöne Bereicherung für die Bundesliga darstellen kann. Genau. Punkt. Auch die Halle finde ich in Regensburg ganz interessant, von der Stimmung her.
Ja. Genau. Und ich würde auch den Worten der beiden Trainer hier zustimmen. Ropers einmal verdient in der Bundesliga. Absolut. Kein Team hätte man es auch vorher so gegönnt wie Jan Regensburg und am Ende.
Du nicht. Als Düsseldorfer gönnst du es Köln natürlich nicht. Ne?
Ach so, das habe ich nicht gesagt. Und Van Gerwen hat auch einen wichtigen Satz gesagt. Solche Spiele finden wir nicht in der Regionalliga. Die sind, und das ist ein Problem für die Entwicklung. Und da muss ich ihm wirklich zustimmen. Das wird in den nächsten Jahren ein Riesenspagat für den deutschen Futsal zwischen Regionalliga und Bundesliga. Diese Schere wird sich aus meiner Sicht deutlich vergrößern. Die Teams die da oben reinkommen, werden es schwer haben. Vielleicht auch das eine oder andere Team, das haben wir auch gesagt, ne, treten ja vielleicht auch gar nicht mehr an nächste Saison. Also da kann schon noch mal passieren, ob wir wirklich jetzt die 10 Teams mit St. Pauli, mit Jan Regensburg so in der Konstellation dann wirklich da sehen. Da müssen wir jetzt erstmal bis zum 30.06. warten, denn dann Änderungen danach, Teamrückzüge danach wären zur neuen Saison schon gültig. Also würde ein Team zum 1.07. zurückziehen, dann wäre es der erste Absteiger. Dann könnte man nicht mehr ein anderes Team aus der Relegation nachnominieren. Ja, das vielleicht nochmal.
Aber ich finde den Aspekt nochmal interessant, der Ungleichheit, die du aufzeigst, die wahrscheinlich zunehmen wird. Ich sehe auch diese Tendenz, dass die Schere größer wird zwischen Bundesliga und Regionalliga. Aber das Problem ist, ähnlich wie in der Gesellschaft, sehe ich die Schere nach unten hin aufgehen. Und leider nicht nach oben hin weiter. Also nach oben hin, ich glaube nicht, dass wir da jetzt nochmal das Niveau, das jetzt Stuttgart und Hohenstein haben, nächste Saison nochmal deutlich verbessern werden. Aber nach unten hin habe ich Sorge, dass in den Regionalligen, da haben wir jetzt auch ein bisschen Federn gelassen, die Qualität sich vielleicht sogar verschlechtert. Da habe ich ein bisschen Sorge. Und ich sage es gerne nochmal, ich habe das mal vor einem Jahr gesagt, es gilt, das Peter-Prinzip manchmal auch, aber das Matthäus-Prinzip. Wer hat, dem wird gegeben und wer nicht hat, dem wird auch genommen. Und wir leben in Krisenzeiten oder auch in der Hinsicht aktuell einfach in Phasen, gesellschaftlichen Phasen, wo dieses Prinzip tatsächlich in jeglichen Strukturen sich wiedergibt und zeigt und auch im Futsal. Deswegen denke ich, da ist die Gefahr, dass sich diese Schere vergrößert und ja, wir müssen was tun und das kann jetzt nicht weiter oben zugebuttert werden oder mit Zucker beschmissen werden, sondern man muss jetzt von unten mehr machen. Und das ist jetzt eigentlich ein Signal, den muss man jetzt aus dieser soziologischen Perspektive gewinnen. Und da hilft es mir nicht, das Trainersystem beim DFB, das immer irgendwie mehr elitärer wird, immer teurer, wo eben dieses Matthäus-Prinzip extremst, wer hat den Wert gegeben und wer nicht hat, also du verlierst voll viel Talent auch dadurch und ja, das wünsche ich mir nicht im Futsal und da muss eigentlich jetzt von unten mehr kommen, wir müssen mehr Jugendarbeit haben, wir wissen, was wir im Sommer,
glaube ich, wer abliefert, ist der DFB, brauchen. Muss man die Saison, ich sage es nochmal, die Saison muss man sagen, der DFB hat abgeliefert, Stützpunkte Bundesliga, Nationalmannschaft, Frauen plus jetzt sogar noch Sky News Sport. Und auch die Livestreams wurden vergrößert oder erhöht die Anzahl, die Schlagzahl. Also daran liegt es nicht.
Genau, also der DFB hat seine Elite-Produkte jetzt hier, Futsal, so gut es geht, dargestellt, muss man auch sagen. Auch eine Entwicklung in der Saison gezeigt, von mehrfach Streams an Wochenenden dann teilweise in der Rückrunde. Also das war cool, das war gut. Man hat auch Entwicklung gezeigt, man hat was ausprobiert, jetzt ist man bei Twitch, ne? Man wird das sicherlich, also wir haben die Daten nicht, deswegen wird man das beim DFB sicherlich gut analysieren, so denken wir. Und da hat man geliefert, muss man einfach sagen. Problem ist halt nur, dass jetzt hier, wer hat, dem wurde gegeben. Das ist halt das Problem, wenn du da oben halt fütterst, aber von unten. Ich weiß nicht, ob da jetzt die Landesverbände in der Pflicht sind oder die Vereine.
Beide. Das wird man sehen. Beide. Keiner kann sich aus dieser Verantwortung rausnehmen. Daher auch nochmal der Hinweis mit den Testspielen. Ja. Auch Turniere sind natürlich eine super Sache, zum Beispiel der Seleção Cup in Wuppertal, super Sache, nur Futsalteams. Lade doch ein Fußballteam aus Wuppertal ein. Ja. Einfache Maßnahme.
Genau. Und wie gesagt, ich muss es auch nochmal zum Ausdruck bringen, wenn ich jetzt in der Relegation über Köln sage, das ist nicht gut genug oder das ist schlecht, dann ist das halt tatsächlich diese Schere, die ich meine. Das erkennt man an diesen Situationen, dass es sportlich wirklich ein enormer Schritt ist zwischen Regionalliga, die du dominierst im Westen, und der Bundesliga in dieser Saison und dann auch in der nächsten Saison. Und das ist das, was ich meine, ohne dass ich Köln damit diskreditieren möchte oder so, sondern einfach, es ist dann nicht gut genug. Vielleicht ist das der bessere Ausdruck. Und das ist ein Warnzeichen für uns, wenn die beste Mannschaft im Westen gegen eine Mannschaft, die wir vielleicht im Mittelfeld der Bundesliga sehen, wirklich so deutlich mit allen Taktiken, die man auch ausprobiert, so deutlich chancenlos ist. Das muss man einfach sagen. Auch wenn man hier keine zweistellige Niederlage hat, dass der Jos van Gerwen einfach ein zu guter Trainer, dass er sich da abschlachten lässt mit seinem Team. Aber in den entscheidenden Situationen hat man hier wirklich ja, die Zähne verloren. So muss man es einfach sagen. Na, und deswegen, das ist so ein Deut.
Aber schauen wir doch positiv auf das Wochenende lieber. Lass uns mit einer positiven Nachricht rausgehen. Alle ab in die Schar-Arena. Der SFC hat super Flyer gemacht. Schöne Werbung für das Finale. Ich glaube, das wird echt ein tolles Event. Ich bin halt auf dem Pferdehof. Schade. Aber für alle, die nicht auf dem Pferdehof sind, wird das super und einfach geil, das zu konsumieren.
Guck mal, Daniel, aus meiner Sicht sind wir in der Halle mit dem besten TV-Bild. Und jetzt kommen aber auch noch die Fans aus Hohenstein mit rein und haben die Stimmung hoffentlich. Und die Stuttgarter kommen vielleicht auch noch dazu. Vielleicht haben die da ihre, weiß ich nicht, Balkan-Vereine, die da zusammenkommen und was auch immer. Stimmung. Also ich freue mich einfach und ich bin optimistisch, dass das ein geiles Spiel wird. Gute Werbung für den Futsalsport in Deutschland über einen Sportsender, der wirklich auch Reputation hat in Deutschland, der sich diesem Sport jetzt in der Hinsicht angenommen hat und vielleicht dort Interesse und entwickelt, mehr zu machen. Und das sollten wir als Chance sehen. Also dieses Finale ist eine Chance. Und damit verbunden, mal gucken, was man damit anfangen kann. Aber ich freue mich mega drauf, weil wir sehen jetzt hier die vom Hallenbild und vom Stimmungsbild beiden besten Gruppen aus meiner Sicht.
Wird so super.
Und aus deiner
sicherlich. Ich freue mich auf diese Kombination. Also
ja, schöne Kombination.
Da wird alles getan. Beide sind Futsal-Liebhaber, Heiko Fröhlich noch so. Aber Timowitsch, alles beide super im Futsal involviert. Von daher wird das toll und von meiner Seite aus viel Spaß bei dem Spiel, dir auch viel Spaß, Sebastian, eine schöne Woche, genießt den Feiertag alle zusammen und bis zum nächsten Mal.
Jo, Daniel und allen anderen. Schönes Wochenende, viel Spaß beim Finale. Ade.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.